Ja, Herr, du allein bist mächtig zu retten, uns zu retten, aus welcher Situation auch immer wir uns gerade befinden, Herr. Wir bitten dich darum, dass du dein Licht neu in unsere Herzen scheinst an diesem Sonntagmorgen und dass du uns mit deiner Gegenwart beschenkst in diesem Gottesdienst noch und in unseren Lebenslagen, wo wir danach wieder hineingehen, Herr. Danke dafür, dass du hier bist. Amen. Danke. Danke euch. Ja, bevor ich es vergesse, will ich euch noch kurz vom Alpha-Kurs berichten, der letzte Woche gestartet ist. Das hatte ich vergessen, vorher Bescheid zu sagen und so, aber ich dachte, ich mache es trotzdem kurz. Also wir hatten einen coolen Start letzte Woche mit einigen Teilnehmern und mehrere davon waren auch nicht hier aus der Gemeinde. Das hat uns sehr gefreut und wir freuen uns einfach darauf, dass wir jetzt nächste Woche dann gleich weitermachen. Man kann auch noch dazukommen, wenn ihr die erste Woche verpasst habt, das ist kein Problem. Genau, die Flyer liegen nach wie vor da draußen. So viel dazu. Jona und das Geheimnis der Gnade. Mich hat dieser Text sehr herausgefordert in der Vorbereitung, weil irgendwie denkt man so, man kennt das alles schon und dann ist das auch schnell erledigt. Aber ich habe festgestellt, es ist ein sehr vielschichtiger Text und ich hoffe, es wird nicht zu verworren heute, aber ich habe viele verschiedene Dinge entdeckt, die mich begeistert haben und die ich noch nicht kannte an diesem Text vorher. Wir haben es genau, die Predigtreihe genannt, das Geheimnis der Gnade und wir gehen durch das Buch Jona durch. Das ist übrigens hier von unserem super Multimedia-Team erstellt worden. Richtig gut. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Und er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrtgeld und stieg ein. Ja, also, wenn du an Jona denkst, an diese Geschichte. Ich weiß nicht, was dir dann in den Sinn kommt. Ich habe mir mal zwei Varianten überlegt, was du dir vielleicht denkst. Das erste ist, die Geschichte habe ich schon so oft gehört, dass sie mir aus den Ohren raushängt. Ich kann sie nicht mehr hören. Ja, ich weiß, wenn Gott mir einen Auftrag gibt und ich keine Lust dazu habe, ist es schlecht, davor wegzulaufen. Stattdessen sollte ich lieber gehorsam sein. So die eine Möglichkeit, was du vielleicht dir denkst, wenn du an Jona und die Geschichte denkst. Das zweite könnte sein, diese Geschichte ist mal wieder der Beweis, was die Bibel doch für ein ausgemachtes Märchenbuch ist. Ein Mann, der von einem Fisch verschluckt wird, 3 Tage in dessen Bauch verbringt und dann wieder an Land gespuckt wird, nur um seinen Beruf als Prediger weiter auszuüben. Viel kindischer und unrealistischer geht's ja wohl kaum. Vielleicht denkst du es dir auch sowas. Könnte ich beides gut verstehen. Nun, wenn du dir solche oder ähnliche Gedanken machst, kann ich dir nur sagen, lass dich davon nicht ablenken. Lass dich von dem Fisch nicht ablenken, davon, dass diese Geschichte zu dir persönlich sprechen kann. Ob du das jetzt glauben kannst, zum Beispiel mit diesem Fisch und dass das alles genauso war, das hat, denke ich, nicht den ersten Rang dabei, ob diese Geschichte zu dir sprechen kann oder nicht. Also lass dich davon nicht ablenken. Denn es ist eine Geschichte, die ich als sehr relevant, sehr progressiv und als einen radikalen Text über das Verhältnis von Mensch und Gott sehe. Über Stammesdenken, wir hier, die da drüben, über Menschen, die alles schwarz und weiß sehen, über, wie gesagt, das Verhältnis von Mensch und Gott. Also, den Text haben wir schon gehört. Das Wort des Herrn erging an Jona. Das ist ein ziemlicher Kaltstart. Also Jona ist ein Prophetenbuch. Und in den Prophetenbüchern wird normalerweise erstmal häufig angekündigt, wo sind wir denn gerade und was ist denn so die Situation, wer ist gerade König und alles Mögliche. Und hier geht es aber direkt rein. Also dem Erzähler ist es offensichtlich wichtig, hier keine Zeit zu verschwenden, sondern direkt zum Kern der Sache zu kommen. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Und der sagt, geh nach Ninive. Also Jona war ein Prophet, wie gesagt. Und Propheten waren ja diejenigen Leute, die von Gott Nachrichten bekommen haben für sein Volk. Manchmal auch für andere Völker, aber dann immer irgendwie eigentlich für Gottes Volk letztendlich. Und der Grund dafür war meistens, dass das Volk irgendwie Mist gemacht hat, ja. Also die hatten ja waren sich ja ihrer Identität bewusst. Wir sind jetzt Gottes Volk. Das war alles durch den Auszug aus Ägypten und die 10 Gebote und so alles ziemlich fest besiegelt worden. Ihr seid jetzt Gottes Volk. Das wussten die. Aber die haben sich trotzdem nicht immer so verhalten, ja. Kann man sich schwer vorstellen. Also in unseren Gemeinden ist das ja meistens, stimmt das ja immer sehr genau überein, unsere Identität in Gott und wie wir uns verhalten. Aber damals war das offensichtlich ein Problem, dass die Leute das nicht so hingekriegt haben, sich immer so zu verhalten, wie das eigentlich ihrer Identität als Gottesvolk entsprochen hat. Und also hat Gott das eigentlich immer wieder gemacht, dass er irgendwelchen Leuten gesagt hat, du, geh mal zu den Leuten hin und sag ihnen, so geht's nicht weiter. So wie die zum Beispiel mit den Armen umgehen und den Schwachen umgehen. Das kann so nicht weitergehen, ja. Oder, ja, dass die jetzt wieder zu irgendwelchen anderen Göttern dahin laufen und die anbeten oder so. So kann's nicht weitergehen, ja. Also sag denen das mal. Das war der Auftrag von den Propheten. Also an sich ein bisschen ein unbequemer Job, sag ich mal, aber musste halt gemacht werden. Und was jetzt aber das Besondere an der Jona-Geschichte ist, ist, Jona wird nicht zu seinem Volk geschickt. Der wird nicht, wie viele andere Propheten, zum Beispiel auf den Marktplatz geschickt und soll jetzt sagen, hier, so geht's nicht weiter, ihr seid Gottes Volk, sondern Jona wird nach Ninive geschickt. Jetzt denkst du dir, was? Nach Ninive? Da geht doch keiner hin. Oder falls du es dir nicht denkst, will ich dir sagen, warum du dir das denken solltest. Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Ninive wird hier genannt Ninive, die große Stadt. Was auch schon so ein bisschen was darüber verrät, was Ninive für eine Bedeutung hat, weil Ninive ist in dieser Geschichte so ein Prototyp für alle großen militärischen Supermächte, die es jemals auf dieser Welt gegeben hat und die viel Schaden angerichtet haben. Ninive, die große Stadt. Und Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Und die Assyrer, die kommen noch an anderen Stellen in der Bibel vor. Zum Beispiel in 2. Könige 15, da heißt es, schließlich fiel Pul, guter Name, ne? Pul, der König von Assyrien, ins Land ein. Fiel ins Land ein. Oder in demselben Kapitel, während seiner Herrschaft griff König Tilglat-Pileser von Assyrien Israel an, griff Israel an. Oder, sie kommen noch wovor, in Kapitel 17, Vers 5, also wir sind immer in 2. Könige. Salmanasser, der König von Assyrien, ließ seine Truppen in Israel einmarschieren. Sie rückten bis nach Samaria vor und belagerten die Stadt 3 Jahre lang. Das waren die Assyrer. Zu denen soll Jona jetzt hingehen, ja? Also nochmal, um das klarzustellen, die Assyrer fielen ins Land ein, sie griffen Israel an, sie belagerten Samaria 3 Jahre lang. Einfallen. Das ist das, was passiert, wenn man eine Armee aushebt, wenn man in ein anderes Land marschiert, einmarschiert und dort gewaltsam versucht, die Macht zu übernehmen. Belagern, das ist das, wenn eine Armee eine Stadt umzingelt und damit die Stadt von Nahrung und Wasser abschneidet, sodass viele Menschen in der Stadt hungern, leiden und sogar sterben, bis die Stadt schließlich aufgibt und sich ausliefert. Und die Assyrer haben all das den Leuten von Jona in der Vergangenheit angetan. Deswegen sagt Gott auch über Ninive, ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. böse die Leute dort sind. Zu diesen Assyrern soll Jona gehen. Zu den Unterdrückern. Zu den Folterern. Zu den Terroristen. Vielleicht, ich habe mir das überlegt, vielleicht hätte Gott Jona heute irgendwie zu IS-Kämpfern geschickt oder so, um sich das mal so, vielleicht so ein halbwegs adäquates Bild zu haben. Vielleicht muss man sich aber bei der Geschichte auch fragen, inwiefern wir selber mit unserem Land oder so auch manchmal in solchen Dingen vielleicht auf der Seite von Ninive stehen. Aber das überlasse ich euch, euch das genauer zu überlegen. Auf jeden Fall ist es wichtig, wir dürfen das nicht überlesen, dass Jona hier nach Ninive geht. Es ist nicht nur, Jona, geh mal zu den anderen und sag ihnen, dass Gott auch ihr Gott sein will. Es ist schon deutlich mehr als das. Und wahrscheinlich kannte Jona eben Leute, vielleicht sogar seine eigene Familie, die wegen den Assyrern großes Leid erleben mussten. Wir haben vorhin gesungen, das war mir so prägnant, Erbarmen fließt wie ein weiter Strom. Das ist eine schöne Zeile. Ein weiter Strom. Aber ich denke ehrlich gesagt, genau das ist Jonas Problem an der Stelle. Er hat Angst, dass Erbarmen fließt wie ein weiter Strom. Ja? Wenn dieser Strom so weit ist, dass da auch die Assyrer mit reinkommen, dann ist es vielleicht ein bisschen zu weit. Ja? Also ist schön, wenn Gott gnädig ist oder so, aber auch die Assyrer mit rein in diesen weiten Strom, das ist doch eine Nummer zu scharf. Ja? Und ich glaube, deswegen sagt Jona sich, jo, genau die andere Richtung. So, vielleicht so viel schon mal, damit man diesen Anfang besser versteht. Und Jona will also nach Tarschisch in Spanien. Und Tarschisch ist so ungefähr der weiteste Ort in der anderen Richtung, den man sich vorstellen konnte. Statt in den Osten zu gehen, in den heutigen Irak, geht Jona nach Westen, nach Spanien. Und Tarschisch kommt auch in der Bibel vor und da heißt es von Tarschisch, in Tarschisch ist noch nie von Gott gehört worden, heißt es im Prophet Jesaja. Da denkt sich Jona, oh, also ich habe echt gar keine Lust, dass Gott jetzt den Assyrern vergibt. Vielleicht kann ich das Ganze verhindern, indem ich einfach irgendwo hingehe, wo noch nie von Gott gehört wurde, nach Tarschisch. Also geht Jona erstmal nach Jaffo. Und Jaffo ist eine Hafenstadt, das sieht man hier ganz schön angedeutet vom, mit diesen Schiffen und dem Landungssteg da. Also Jaffo ist eine kleine Hafenstadt, es liegt heute in Tel Aviv. Und dort will Jona aufs Schiff gehen, damit er nach Tarsis fahren kann. Und ich finde es ganz spannend, was bei so einem Text, was die jüdischen Ausleger über die Jahre dazu geschrieben haben. Die machen manchmal ganz spannende Sachen und zwar schreiben die Geschichte so ein bisschen weiter. Also die legen dann zum Beispiel in diesem Fall Jona, legen sie so Worte in den Mund, wo sie denken, das passt zu der Handlung, die der gerade macht. Also was macht er? Er will nach Tarsis fliehen, er geht in die Hafenstadt Jaffo auf ein Schiff und dann überlegen sie sich, was heißt das, was sagt er damit aus? Und da gibt es zum Beispiel den Rabbi Yishmael, und der schreibt, allein Jona sprach, ich will ins Ausland gehen, nach einem Orte, wo die Schechina, also die Herrlichkeit Gottes, nicht wohnt und sich nicht offenbart. Das legt er hier Jona in den Mund. Ich will nach einem Gräberhause gehen, einem Ort, wo mein Herr mir nicht nachkommen kann. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle, und die finde ich fast noch interessanter, aus der Midrash Jona. Und da schreiben die jüdischen Ausleger Jona in den Mund, allein ich werde nach einem Orte fliehen, wo seine Herrlichkeit nicht erwähnt wird. Tarsis, ne? Von den Himmeln heißt es, über den Himmeln ist seine Herrlichkeit. Und von der Erde heißt es, voll ist die ganze Erde seiner Herrlichkeit. Siehe, ich werde nach dem Meer fliehen, denn da wird seine Herrlichkeit ja nicht erwähnt. Guter Gedanke, ne? Also das ist so das, was die jüdischen Ausleger in dieser Geschichte gelesen haben. Wenn Jona nach Jaffo geht und aufs Meer will mit dem Schiff, dass er das damit sagen will sozusagen. Also er hofft auf dem Meer da hat er noch nicht gehört, dass irgendwie da Gott erwähnt wird, dann habe ich da vielleicht meine Ruhe. So, und wenn uns jetzt der Gedanke komisch vorkommt, dass jemand vor Gott fliehen will, dann liegt das sicherlich daran, dass wir ein Verständnis von Gott haben, was sehr stark mit dem Wort Allgegenwart geprägt ist. Ja, für uns ist Gott allgegenwärtig. Wir wissen, Gott ist überall auf der ganzen Welt. Es gibt eigentlich keinen Gott fernen Raum. Für die Menschen der Bibel oder besonders im Alten Testament ist das noch gar nicht so klar. Denn damals waren Götter nur für ihren Bereich zuständig. Jeder Gott hatte so seinen Bereich. Der ging immer bis zu den Grenzen von einem Volk und danach war der nächste Gott zuständig. Und da hatte dann auch der andere nichts mehr zu schaffen. So. Das heißt, der Gedanke, von einem Gott zu fliehen, ist für die Menschen damals jetzt nicht so fremd gewesen. Das war eigentlich relativ leicht. Man musste eben nur über die eigenen Ländergrenzen hinaus. Aber was man hier schon merkt, Jona weiß eigentlich Bescheid, nur die eigenen Ländergrenzen, das reicht wohl nicht aus. Also dafür habe ich diesen Gott irgendwie schon anders kennengelernt, der ist irgendwie doch ein bisschen größer. Ich muss richtig weit weg. Und dazu geht er hinab nach Jaffo. Und das Wort, er geht hinab, finde ich dabei ganz wichtig. Das heißt immer wieder in dieser Geschichte, und Jona ging hinab, er ging hinab nach Jaffo, er ging hinab in das Schiff und später geht er noch weiter hinab. Und es ist fast so, als würde uns hier von Jonas Abstieg beschrieben. Aber ich denke, auch das ist eigentlich ein Ausdruck dafür, dass Jona versucht, vor Gott zu fliehen, weil auch hinab in der Unterwelt, auch da vermutet Jona sicherlich, dass er dort die Ruhe hat vor Gott, der ihn nach Ninive schicken will und vor allem der den Assyrern vergeben will. Und dann heißt es weiter im Text, der Herr wirft einen großen Sturm auf das Meer. So heißt es im wörtlichen Sinne. Und damit wird hier schon gleich deutlich, dieser Gott, der ist offensichtlich auch auf dem Meer, irgendwie hat er was zu melden, ja? Der wirft einen Sturm auf das Meer, der ist Herrscher auch über die Wellen und das Meer. Das heißt, es wird eigentlich schon klar, so wie Jona sich das gedacht hat, wird das wahrscheinlich nichts werden. Also, Gott wirft diesen Sturm auf das Meer und was passiert? Die Seeleute, die auf dem Schiff angeheuert haben, kriegen Angst. Ich persönlich bin nicht besonders seefest, also letztes Jahr sind wir mal auf den Philippinen mit so einer Fähre gefahren und dann haben wir plötzlich gemerkt, irgendwie, das funktioniert hier alles nicht so richtig wie geplant. Das Schiff schwankt immer mehr und irgendwann nach einer halben Stunde oder so kam dann, glaube ich, die Durchsage, dass jetzt das Steuerruder ausgefallen ist. Und so ab dem Moment ging bei mir so ein bisschen die Panik, stieg immer höher. So. Also nur mal, um euch zu sagen, was es braucht, damit ich Angst kriege auf See, das ist nicht so viel. Weil im Prinzip war noch alles gut, wir waren auch nicht so weit weg vom Hafen und so, aber naja, genau. Aber die Matrosen hier, das sind ja erfahrene Seeleute, die kriegen Angst. Ja, also die fahren ständig zur See, aber die kriegen trotzdem Angst. Und zwar richtig. Und zwar richtig Angst, so dass die anfangen zu beten. Und zwar alle zu ihren Göttern, die rufen, die schwenken die Arme, die werfen Sachen, opfern Sachen und werfen Sachen über Bord und hast du nicht gesehen? Und die kriegen richtig Schiss, aber Jona schläft. Also das ist jetzt, kann man jetzt auf verschiedene Weise deuten. Jona schläft, entweder er ist extrem seefest und oder hat einen guten Schlaf, kann nichts aus der Ruhe bringen. Wenn man es so ein bisschen auch überspitzt sagen will, dann ist es vielleicht so, dass Jona jetzt auch einfach alles egal ist. Ja? Schlaf kann ja auch mal so eine Flucht sein, wenn alles über einem so zusammenbricht und man denkt so, oh, ich habe gerade einfach keine Lust mehr. Ja? Dann lege ich mich schlafen und dann hoffentlich morgen ist alles besser. So. Also so würde ich das so ein bisschen deuten hier. Aber die Seeleute, denen ist es nicht egal, die wollen weiterleben, ja. Also die rudern mit ihren Armen, die rufen ihre Götter an und irgendwann kommt dann der Kapitän unter Deck und sagt, wie kannst du schlafen? Steh auf und rufe zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Finde ich spannend, ne? Dieser Kapitän, der da irgendwie aus einem anderen Volk kommt, der hat da seinen eigenen Gott und der sagt jetzt zu Jona, jetzt ruf doch mal deinen Gott an, Mensch. Was pennst du denn hier? Du bist doch so ein Frommer. Das Buch Jona, ich finde, das hält uns sehr gut einen Spiegel vor. Ja? Manchmal ist es da, wo wir es am wenigsten erwarten, von der Person, von der wir es am wenigsten erwarten, dass wir endlich mal auf den Pott gesetzt werden und uns jemand sagt, fang doch mal an zu beten. Du hast doch da irgendwie Ressourcen, die du anzapfen kannst. Mach das doch, warum schläfst du hier? Ja? Dieser Kapitän mitten auf dem Meer und der aus einem anderen Volk kommt, der muss jetzt Jona daran erinnern, dass er doch eigentlich ein frommer Mensch ist und eigentlich beten könnte und seinen Gott um Hilfe rufen könnte. Dann heißt es weiter, die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Und da fiel das Los auf Jona. Sie bestimmten ihn mit Fragen, sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du und wo ist deine Heimat? Und Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Erstmal ist interessant, Jona nennt sich hier Hebräer, das ist eigentlich die Fremdbezeichnung, ja? Also das ist, haben die anderen Völker über die Israeliten gesagt, das sind die Hebräer. Vielleicht fühlt sich Jona hier irgendwie entfremdet von seinem eigenen Volk, fühlt sich gar nicht mehr so richtig als Teil davon. Vielleicht will er auch gar kein Teil davon mehr sein. Aber dann kommt dieses bemerkenswerte Bekenntnis. Ja? Vorher hat Jona noch versucht, vor Gott zu fliehen. Jetzt sagt er auf einmal, ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Also er weiß es ja eigentlich doch. Ja? Irgendwie fliehen vor Gott geht nicht. Er hat Land, Himmel und Meer geschaffen, aber also irgendwie diese Situation lockt ihm dann dieses starke Bekenntnis aus ihm heraus. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Lass uns an dieser Stelle kurz innehalten und rekapitulieren, was wir bisher jetzt schon alles rausgefunden haben. Also die Geschichte ging los mit dieser Stadt Ninive, mit den bösen Assyrern, die den Menschen in Israel viel Leid zugefügt haben. Und mit diesem Gott, der irgendwie diese Assyrer noch nicht aufgegeben hatte. Der irgendwie gesagt hat, die haben so viel Mist gemacht und so viel Leid zugefügt den Menschen und ich habe sie noch nicht aufgegeben. Ich habe sie noch nicht aufgegeben. Damit ging die Geschichte los. Und Jona, der das nicht einsehen kann, der das nicht über sein Herz kriegt, dass Gott diesen Assyrern vergeben will. Also fragt uns die Geschichte auch, was ist mit deinem Gegner, deinem Feind, dem Menschen, den du nicht ausstehen kannst? Was wäre, wenn Gott diesen Menschen plötzlich... Oder noch schlimmer, ja, was wäre, wenn Gott diesen Menschen plötzlich segnet, ihm noch Gutes tut. Ein zweites Thema, was wir jetzt schon angeschnitten haben, war, gibt es einen Raum ohne Gott? Gibt es einen gottlosen Raum, wo man sich vor Gott verstecken kann? Jona hatte es gehofft. Jona hat gehofft, er kann irgendwie sich vor Gott verstecken. Und das ist allein ja schon irgendwie eine schwierige Frage. Was muss passieren, damit jemand sich wirklich vor Gott verstecken will? Vor Gott, von dem er eigentlich weiß, er meint es auch gut mit mir. Aber was rauskommt immer mehr in der Geschichte ist, diesen gottlosen Raum, den gibt es nicht. Diesen Raum, wo Gott absolut nicht gegenwärtig ist. Und ein drittes Thema, was wir jetzt schon hatten, war der Kontrast von dem vermeintlich frommen Jona, der ja Prophet ist, wo das eigentlich sein Geschäft ist, sage ich mal, Leuten von Gott Nachrichten zu überbringen. Und dann auf der anderen Seite diese vermeintlich gottlosen Matrosen, die da auf See einfach nur ihre Arbeit machen und die auf einmal mehr beten als Jona und auch noch ihn dazu anleiten müssen, dass er endlich mal betet. Und ich finde, das lässt uns auch einfach selber fragen, was erwarte ich eigentlich von Menschen, die zum Beispiel nicht meinen Glauben teilen? Was erwarte ich da im Gespräch mit denen? Erwarte ich nur, dass die sich zum Beispiel schnell bekehren, damit endlich das richtige Leben losgeht? Oder erwarte ich vielleicht von demjenigen, der den anderen Glauben hat, der vielleicht gar keinen Glauben hat, zumindest nach eigener Aussage, erwarte ich von dem, in dem Gespräch mit dem oder mit der, dass ich da auch was über meinen Gott lernen kann? Das ist eigentlich, also es ist, man muss das erstmal in seinen Kopf reinkriegen. Ich bin da auch noch nicht so ganz durch. Aber was ich wichtig finde dabei ist, wie begegne ich anderen Menschen? Ja? Was, mit welcher Erwartung? Ist es nur, dass ich was zu geben habe, oder ist es auch was, dass ich selber erwarte, was Neues zu lernen? Überrascht zu werden von Gott, der eben, wo es keinen gottlosen Raum gibt. Also ist ja auch bei diesen Menschen, ja? Wie geht's also weiter? Die Matrosen fragen, was sie tun sollen. Und Jona sagt, werft mich ins Meer, nachdem das Los auf ihn gefallen ist. Ganz kurz, das mit dem Losen, das wurde damals öfter gemacht, um Gottes Willen rauszufinden. Da streiten sich die gelehrten Menschen darüber, wie, inwiefern das falsch oder richtig war damals. Aber das hat offensichtlich funktioniert. Ja? Also es funktioniert. Jona wird rausgefunden als der Schuldige. Und die Matrosen fragen, was sie mit ihm machen sollen. Die werfen ihn nicht direkt ins Meer, wohlgemerkt. Ja? Sie fragen ihn selber, was sie mit ihm machen sollen. Und Jona sagt aber, werft mich ins Meer. Das kann man jetzt wieder auf verschiedene Weisen deuten. Also es ist alles nicht so ganz klar in dieser Geschichte. Man kann es entweder so verstehen, dass Jona jetzt wirklich keinen Bock mehr hat. Wirklich. Also er geht schon aufs Meer, er will irgendwo anders hin, das reicht alles nicht, Gott ist immer noch da, komm, dann gehe ich halt richtig ins Meer. Dann ist jetzt auch, gut, dann kann jetzt auch vorbei sein so. Auch das gibt es. Solche Verzweiflung und solche, wie sagt man, solche Gefühle, ja, danke. Vielleicht ist es das, was Jona bewegt, sich ins Meer werfen zu lassen. Vielleicht ist es aber auch ein Anflug von Nächstenliebe. Also Jona schläft vorher, ihm ist es eigentlich egal, was mit allen um ihn rum passiert, ob das Schiff kentert, was nicht so. Aber dann findet er raus, oder er weiß es vielleicht auch die ganze Zeit, dass er eigentlich der Schuldige ist, warum jetzt dieser Sturm da ist. Ja? Vielleicht ist es ein Anflug von Nächstenliebe, dass er sagt, mit mir ist sowieso vorbei, ich weiß sowieso nicht mehr aus noch einen, dann sollen wenigstens die anderen gerettet werden. Beides ist möglich. Vielleicht ist es auch wie bei uns, dass manchmal die Motive nicht ganz eins zu eins klar sind. Ja? Vielleicht ist es einfach beides. Also bei uns kommt das ja auch alles immer wieder gemischt zusammen. Jona lässt sich ins Meer werfen und nach kurzen Überredungen machen das die Matrosen auch, weil sie einfach weiterleben wollen. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Fisch. Das ist ja das, womit ich auch angefangen habe. Etwas, was vielen Menschen Probleme bereitet bei dieser Story. Der Fisch. Also erstmal, es ist ein großer Fisch, es ist wohl kein Wal, zumindest vom Wortlaut her. Ich weiß auch nicht genau, wie man sich das vorstellen kann. Aber was klar ist damals, also nochmal dieses Meer, das war für die Menschen ein gottloser Raum, ja, das alleine schon. Und zwar war das pure Chaos. Also die Stadt, sage ich mal, das Stadtzentrum, wo der Tempel stand, das war der Ort, wo Gott war. Und je weiter man weg war, desto weniger war Gott eigentlich da, so von diesem Weltbild her. Und das Meer war da so das absolute Nonplusultra eigentlich. Also das Meer, da war noch alles chaotisch, da hat man keinen Zugriff drauf und so. Und dieser Fisch, solche Fische als oder Seemonster, wenn man sich das so sagen will, das gibt es tatsächlich auch. Auch in der Bibel wird das manchmal so angedeutet in dem Psalm. Diese Seemonster, das sind immer so die personifizierten bösen Monster, die eigentlich so das personifizierte Böse sozusagen eigentlich sind. Und Ich denke, so kann man sich auch diesen Fisch vorstellen, zumindest so muss es auf die Menschen damals gewirkt haben, ja? Also da ist jetzt so das Allerschlimmste, was passieren kann, aber es heißt ja, Gott schickt den Fisch. Also es ist, auch da wird wieder deutlich, Gott ist auch Herr an diesen Orten, ja? Auch im Meer, wo das absolute Chaos herrscht, wo alles drunter und drüber geht, man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Da ist Gott auch Herr und er schickt den Fisch. Er hat da an dieser Stelle die Gewalt über den Fisch. Und das finde ich ein starkes Bild. Da, wo alles chaotisch ist, wo alles drunter und drüber geht, schickt Gott den Fisch. Ja, und wie es mit diesem Fisch weitergeht, das kommt in der nächsten Predigt dran. Aber lasst uns nochmal zurückkommen zu den Punkten, die ich vorhin angesprochen habe und einen kurzen Moment uns nehmen, um nochmal darüber nachzudenken, was wir gehört haben. Einige Fragen. Wo ist gerade in meinem Leben oder in deinem Leben der Raum, den du für gottlos hältst? Oder gottfrei, sage ich mal. Wo hast du in deinem Leben vielleicht gerade so einen Raum, wo du nicht weißt, ist da Gott überhaupt? Und jetzt stell dir mal vor, dass Gott da hineinkommt. Dass du plötzlich entdeckst, Gott ist auch da an diesem Ort, in dieser Situation, bei diesen Menschen. So wie Jona diese Entdeckung gemacht hat. Und ja, wir sehen das bei Jona, das kann einem manchmal auch Angst machen, ja. Wenn man weiß, der Schöpfer der Welt, der Schöpfer von allem, ist auch da, sieht auch das, auch die Dinge, die ich falsch mache. Aber dann erinnern wir uns an das, was Gott zu den Assyrern sagt, was er mit ihnen vorhat, ja. Dass er auch ihnen vergeben will. Eine zweite Frage an dich. Meinst du, Gott hat dich aufgegeben? Ganz egal, ob du dich jetzt mehr bei den Assyrern siehst oder bei Jona, der seinen Auftrag absolut nicht auf die Reihe kriegt. Meinst du, Gott hat dich aufgegeben? Und noch eine dritte Frage. Wie siehst du deinen Mitmenschen an? Wie gesagt, den, den du absolut nicht ausstehen kannst, der vielleicht sogar dein Gegner ist. Oder den, der dir so fremd ist, dass du gar nicht weißt, was du überhaupt mit ihm anfangen sollst. Wie siehst du diesen Menschen? Erwartest du von ihm auch Dinge zu lernen, auch Dinge über deinen Gott zu lernen, die du nicht wusstest? Und was ist, wenn Gott diesen Menschen segnet, diesen Menschen vergibt? Soweit diese Fragen. Und wir wollen jetzt noch eine Zeit haben, wo wir ein bisschen selber reflektieren können, nachdenken können. Die Band wird ein bisschen Musik machen, oder Samuel, genau. Ja, entweder du bleibst einfach auf deinem Platz sitzen und lässt das Ganze sacken, denkst nochmal über den Teil nach, der dich besonders angesprochen hat, der dich betrifft. Oder wir werden auch hier vorne Gebet anbieten, Segensgebet. Wenn du einfach, zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, ich bin mir nicht sicher, ob Gott mich aufgegeben hat, ja, ich weiß das einfach nicht. Von meinem Gefühl her würde ich sagen, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn du einfach merkst, ich muss jemandem vergeben oder ich brauche einfach Gottes Kraft und Gottes Blick, um einen anderen Menschen jetzt mal ganz anders zu sehen, mit Gottes Blick anzusehen. All diese Dinge, was es auch ist. Du kannst kommen und kannst für dich beten lassen. Wir machen das gerne. Dich segnen lassen mit einfach Gottes Kraft und Gottes Liebe, die er in dein Herz geben will. Für das, wo du jetzt wieder hineingehst. Und genau, sagen